Gut, wir sind in Matthäus 4. Wir sind letzte Woche bis Vers 11 gekommen, deswegen lesen wir heute in Vers 12 weiter und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir versuchen so halbwegs im Rahmen zu bleiben. Matthäus ist selektiv in der Auswahl seiner Berichte. Das ist nicht immer unbedingt chronologisch, sondern den Zweck entsprechend. Matthäus präsentiert uns Jesus als den verheißenen Messias, der die Prophetien über den Messias im Alten Testament erfüllt hat. Er schreibt als Jude an Juden. Und zwischen den Versen 11 und dem Vers 12, jetzt diesem nächsten Abschnitt, liegt ungefähr ein Jahr. Also nach dem, was wir letztes Mal angesehen haben, die Taufe von Jesus, sein erstes Auftreten, wo der Vater gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und Johannes der Täufer hat gesagt in den anderen Evangelien, dieser ist der Messias, der verheißene Retter, Gottes Sündopfer. Dieser ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünde der Welt, die Sünde von allen Menschen. Dann haben wir gesehen, wie Jesus 40 Tage lang in der Wüste versucht wurde und siegreich hervorgegangen ist. Und dazwischen liegt jetzt ein Jahr zwischen Vers 11 und Vers 12. Und das war vor allem ein Jahr des Dienstes im Kleinen. Wir könnten sagen, so relativ im Verborgenen, wenn man mal von der ersten Reinigung des Tempels in Jerusalem absieht, als Jesus dort war zum Passafest und dort die Händler rausgeworfen hat. Davon lesen wir in Johannes 2, also im Wesentlichen Johannes 1 bis Johannes 5 liegt so zwischen dieser Zeit. In der Zeit hatte Jesus die ersten Kontakte mit den ersten Jüngern, von denen einige schon auch zeitweise mit ihm gingen. Die Hochzeit von Kana, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat, alles noch ziemlich im Verborgenen. Er ging, wie gesagt, nach Jerusalem zum Passa, hat er den Tempel gereinigt. In die Zeit fällt auch das Gespräch mit Nikodemus. Er hat in Judäa gepredigt und getauft. Wahrscheinlich auch sein Dienst in Samaria oder Samaria, sein Gespräch mit der Frau dort am Jakobsbrunnen. Also Gespräche mit einzelnen Personen, Dienst an einzelnen Personen. Und ich denke, allein daraus können wir schon was lernen. Jeder Mensch ist für Jesus wichtig, unendlich wichtig. Jesus liebt dich und er liebt jeden anderen Menschen so sehr, dass er wahrscheinlich für jeden Einzelnen von uns ans Kreuz gegangen wäre, um uns zu versöhnen mit dem Vater, selbst wenn wir die einzigen Menschen auf dieser Welt gewesen wären. Und Jesus nimmt sich Zeit für Einzelne, für kleine Gruppen. Das ist so circa ein Drittel seines gesamten Dienstes. Wir wissen, die meiste Zeit hat er in 12 Männer investiert, in eine kleine Gruppe. Und ich denke, das ist eine wichtige Lektion für uns drin. Weil bei uns so im Westen, würde ich mal sagen, allgemein dreht sich sehr viel um Zahlen, um Statistiken. Also besonders amerikanischer Einfluss, die denken immer groß, die Amis, ne? Und ein Stück weit sind wir davon beeinflusst und geprägt. Und wir messen Erfolg ganz oft an Zahlen, an Größe. Da wird dann gefragt, wie viele Menschen sind in der Gemeinde und Mega-Gemeinden werden gegründet und wir haben sowieso so ein bisschen eine veranstaltungsgeprägte Gemeindekultur. Kommt bei uns in Deutschland eher selten vor, dass wir uns spontan daheim mal besuchen. Also wie viele Gottesdienstbesucher, wie viele evangelistische Gespräche, wie viele Bekehrungen, so denken wir oft. Und manchmal liest man Rundbriefe von amerikanischen Geschwistern, die auch bei uns waren und wo dann geschrieben wird, oh, 30 oder 50 Leute haben die Hand gehoben, die haben sich bekehrt irgendwo bei einem Evangelisationseinsatz, bei einem Aufruf und ich meine, ich war dabei und das ist den Eindruck, okay, die meisten von denen haben das Evangelium gar nicht wirklich verstanden und es gibt vielleicht einen, der es ernst meint, der es verstanden hat, der dranbleibt, der in die Gemeinde kommt, der wirklich ein Jünger Jesu wird. Und Jesus sucht nicht Namenschristen, Jesus sucht Nachfolger. Und versteht mich nicht falsch, ich freue mich über jeden einzelnen Menschen, der zu Jesus kommt. Und natürlich wollen wir so viele wie möglich für Jesus erreichen und mit in den Himmel nehmen. Aber wir wollen das Kind nicht mit dem Badewasser ausschütten und sagen, hey, Zahlen sind total unwichtig und irgendwie bequem und nachlässig und gleichgültig werden. Aber der Punkt ist, es geht nicht nur um Quantität, es geht auch um Qualität. Und wir sehen es im Dienst von Jesus. Jesus hat ganz viel Zeit einzelnen Menschen gewidmet. Und die Wahrheit ist ganz oft passiert, echter, wirklicher Dienst von Person zu Person. Ganz unspektakulär, im Verborgenen. Also das Gespräch mit dem Nachbarn oder dem muslimischen Freund beim Frühstück. Von Person zu Person, mit dem Arbeitskollegen. Das Gespräch über Jesus. Gebet für einen Bruder oder eine Schwester. Eine Ermutigung, ein Rat, eine Korrektur im Gespräch unter vier Augen. Praktischer Dienst. Für jemanden kochen, für jemanden einkaufen gehen. Was reparieren, einen Kranken besuchen gehen. Einen Alten besuchen gehen. Mein Dienst war diese Woche und meiner Familie sind alle krank, alle fünf. Ich bin der Letzte, der noch steht. Den Haushalt geführt, die letzte Woche. Auch das ist Gottesdienst. Und Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus nimmt es persönlich. Und Jesus wird dich genauso belohnen. Von mir aus für das Lehren in einem persönlichen Seelsorgegespräch, wie wenn du lehrst und predigst vor der gesamten Gemeinde. Und für die Weitergabe deines Glaubens an den Nachbarn, wie bei einer evangelistischen Großveranstaltung. Dienst basiert oft im Kleinen. Und wir können unser Herz prüfen, indem wir uns da fragen, hey, bereite ich mich für die Bibelstunde mit vier Leuten genauso intensiv und mit vollem Herzen vor, wie für die Predigt am Sonntag vor 50 Leuten? Schätze ich die Gelegenheit, den Kindern im Kindergottesdienst zu dienen, im Verborgenen, irgendwo da oben, im Kleinen, genauso sehr wie im Gottesdienst zu predigen, wo alle mich sehen können. Ist mir wichtig, dass ich vor vielen Leuten Lobpreis leite, oder tue ich das genauso gern und mit gleichem Herzen im Hauskreis oder mit ein paar wenigen Leuten sonst wo? Muss ich als Frau, die eine Lehrbegabung hat, die ganze Gemeinde lehren, oder ist es okay, die vielen Gelegenheiten zu nutzen, anderen Frauen zu dienen und zu lehren? Das ist eine Riesendiskussion im Leib Christi. Der Punkt ist, lasst uns die Einstellung von Jesus haben. Ja, lasst uns offene Türen und Gelegenheiten nutzen, viele zu erreichen, aber lasst uns auch von ganzem Herzen Gelegenheiten suchen und auch schätzen, wo wir vielleicht einer Person oder ein paar wenigen dienen können. Das war ein ganz großer Teil von dem Dienst Jesu. Jesus schätzt jeden einzelnen Menschen. Und wenn wir unser eigenes Leben anschauen, auch unseren eigenen Weg zu Jesus, haben uns wahrscheinlich vielleicht solche persönlichen Begegnungen sogar mehr geprägt als irgendwelche Großereignisse in meinem Leben. War so. Müssen wir umdenken ein Stück weit. Lass uns Vers 12 lesen. Als er, das heißt Jesus, aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Also von Judäa nach Galiläa. Er ging hier direkt in die Höhle des Löwen. Herodes Antipas, der Herrscher über Galiläa zu der Zeit, hat Johannes den Täufer einen Kopf kürzer machen lassen. Und zwar auf Wunsch seiner Frau, die eigentlich gar nicht seine Frau war, sondern die Frau seines Bruders Philippus. Der hat das Nachbargebiet regiert. Aber Herodes hatte die Frau seines Bruders, seines Halbbruders geheiratet, nachdem er seine wirkliche Frau entlassen hat. Und Johannes als wahrer Prophet hat ihn zurechtgewiesen und hat sich gegen die Ehe für alle ausgesprochen. Ehe wird nicht willkürlich definiert. Nee, Gottes Definition ist ganz klar, schon von Ewigkeit an. Ein Mann und eine Frau, bis dass der Tod sie scheidet. Und es war nicht politisch korrekt damals, stellt euch das mal vor. Johannes hat zu Herodes gesagt, dir ist es nicht erlaubt, diese Frau zu haben. Und es hat in seinem Kopf gekostet. In Matthäus 14 werden wir die Details drüber nachlesen. Aber es ist so aktuell, oder? Es könnte sich heute abgespielt haben. Die Bibel ist super aktuell. Und Jesus geht hier jetzt, nachdem Johannes überliefert worden war, nach Galiläa, in die Höhle des Löwen. Und er tritt dort in die Fußstapfen von Johannes dem Täufer als Prophet. Und Herodes, der wurde von seinem schlechten Gewissen gejagt. Er hat gesagt, Johannes ist von den Toten auferstanden, als er von Jesus gehört hat. Ihr wisst wahrscheinlich, mach mal die Karte rein bitte. Das erste Bild, Galiläa, ist das Bild im Norden, oder das Gebiet, will ich sagen, im Norden von Israel, nördlich, nordwestlich vom See Genezareth, ein sehr fruchtbares Land, es gab dort viel Landwirtschaft, am See wurde natürlich gefischt und auch eine wichtige Handelsstraße führte von Damaskus durch dieses Gebiet, also zwei eigentlich, eine zum Meer, die andere runter nach Ägypten. Dieses Gebiet war die Heimat von Bauern, von Fischern, von Händlern, von Handwerkern, also würde mal sagen eher bodenständige Menschen, vielleicht einfache Leute unter Anführungszeichen. Zumindest im Kontrast zu Judäa, zu Jerusalem, das war die Stadt der Akademiker, der Schriftgelehrten, der Theologen, der Tempel war dort, die religiöse Elite war dort, die Pharisäer und die Priester und der Hohe Rat der Juden. Galiläa war das Stammesgebiet von den Stämmen Sebulon und Naphtali und Aser aus Israel ursprünglich. In Vers 15 wird es das Galiläa der Nationen genannt. Galiläa war umgeben von heidnischen Nationen, die Phönizier im Westen, Syrien im Norden und im Osten und Samaria im Süden. Es war ein Gebiet, das oft von Feinden bedrängt war oder überrannt wurde auch. Deswegen wird es hier auch das Land des Todes genannt. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wurde im 8. Jahrhundert vor Christus schon dieses Gebiet von den Assyrern erobert, das Nordreich Israel, und die Oberschicht wurde weggeführt. Und die Assyrer haben dann Heiden aus anderen Gebieten ihres großen Reiches dort angesiedelt, in diesem Gebiet. Es gab viele Mischehen, es gab viel heidnischen Einfluss und auch durch die Handelsstraße, die da durchführte, waren die Menschen dort nicht jüdischen Gedankengut ausgesetzt. Erst circa 100 vor Christus ungefähr hat Aristobul dieses Gebiet von Galiläa wieder zurückerobert für den jüdischen Staat. Die Menschen wurden dann zwangsbekehrt, zwangsbeschnitten, zwangsbekehrt zum Judentum in der Zeit. Aber von dieser ganzen Prägung her waren die Menschen in Galiläa, würde ich mal sagen, weltoffener als die Menschen in Judäa. Judäa war relativ abgeschottet von äußeren religiösen Einflüssen. Sehr gesetzliche Menschen dort. In Galiläa, das waren eher so impulsive Freigeister, Stück weit Rebellen, auch gegen die Römer. Viele Freiheitskämpfer gegen die Römer kamen aus diesem Gebiet, die Zeloten. Die haben ihre Religion auch nicht so streng gelebt wie die Juden, die Gesetzlichen in Jerusalem, die waren auch offener für Jesus ein Stück weit. Und die Juden in Judäa, vor allem in Jerusalem, die sehr gesetzlich gelebt haben, die haben herabgesehen, so ein bisschen auf die Bauern da oben in Galiläa. Die haben gedacht, wir sind die echten, die wirklich coolen Juden, die es wirklich drauf haben. Aber Jesus hat sehr viel Zeit mit diesen Menschen dort oben in Galiläa verbracht. Es war seine Heimat, er ist dort groß geworden, hat seinen Beruf gelernt. Er wurde Jesus von Nazareth genannt, wie es auch im Alten Testament schon prophezeit war, haben wir gesehen. Und Nazareth hatte natürlich einen besonders schlechten Ruf. Da hat er Nathanael gesagt, wo er zum ersten Mal gehört hat, Jesus kommt aus Nazareth, kann aus Nazareth irgendwas Gutes kommen? Aber ich mag das an Jesus. Jesus ist Gott. Er kann alles tun, was er will. Und er hätte in Jerusalem als Königssohn zur Welt kommen können, wenn er es gewollt hätte. Aber er wurde einer der Uncoolen. Hat sich identifiziert mit den Benachteiligten, mit den Unwürdigen. In der Bibel wird uns gesagt, Jesus war ein Freund der Sünder. Ich mag das an ihm. Wenn du dich heute so fühlst, dann ist Jesus ganz besonders bei dir und streckt sich ganz besonders nach dir aus. Zuerst ging Jesus nach Haus, nach Nazareth, in seine Heimatstadt. Und dann lesen wir im Vers 13, und er verließ Nazareth. Wir wissen warum, wegen dem Unglauben dort der Menschen, weil sie ihn nicht angenommen haben. Der Prophet zählt im eigenen Land, in der eigenen Stadt am wenigsten. Und das ist auch ein Punkt, wenn du Jesus erleben willst, dann musst du ihn zuerst annehmen. Ich ihm zuerst anvertrauen und ihm vertrauen. Unglaube ist ein Hindernis. Ich meine, es ist ganz verständlich, es ist ganz natürlich, wenn ich dir sage, hey, ich mag dich, ich will dein Freund sein, ich will dir Gutes tun und du sagst, ich glaube dir nicht, komm mir nicht so nahe, dann wird unsere Beziehung ein bisschen limitiert sein. Dann wird das, was ich für dich tun kann, selbst wenn ich die besten Absichten habe, sehr begrenzt sein. Und so ist es auch mit Jesus. Er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Dort in Kapernaum hat Jesus sein Hauptquartier aufgeschlagen. Die nächsten 1,5 Jahre wird Jesus dort und in der Umgebung dienen. Mach mal das nächste Bild rein, bitte. Das ist ein Foto vom See aus geschossen, von Kapernaum oder zumindest der Ausgrabungsstätte von Kapernaum da am See, für mich eines der interessanteren Plätze in Israel, weil sie noch nicht alles mit Kirchen verbaut haben. Man sieht noch ein bisschen was. War natürlich größer als das, was man hier sieht. Nächste Bild kannst du reinmachen. Das ist so eine Vogelperspektive von diesem Areal. Nächste Bild, da sehen wir die Synagoge von Kapernaum. Die stammt aus dem 4. Jahrhundert. Mach das nächste Bild rein, bitte. Oben die helleren Steine, das ist die Synagoge aus dem 4. Jahrhundert, aber unten die dunklen Steine, die ihr seht, das ist noch das Fundament von der Synagoge zur Zeit Jesu. Synagoge, in der Jesus gepredigt hat in Kapernaum. Und das letzte Bild, da haben sie eine Kirche drüber gebaut. Das war das Haus von Simon Petrus. Der hat da gewohnt und Jesus hat bei ihm gewohnt, zumindest eine Zeit lang. Das macht spannend, dass man da noch so ein paar authentische Stätten sieht. Kapernaum hatte so vielleicht 1500 Einwohner. Also ein Kaff am Lande verglichen zur Stadt Jerusalem oder zu den größeren Städten. Ich weiß nicht, ob wir uns das als Basis ausgesucht hätten, wenn wir an Jesu Stelle gewesen wären. Wahrscheinlich hätten wir uns auch eine Grünstadt ausgesucht. Ne? Wir sind auch so ein bisschen am Lande. So die Gemeindebaustrategen hätten sich vielleicht, weiß nicht, Mannheim oder Ludwigshafen ausgesucht. Aber Gott wollte eine Gemeinde hier in Grünstadt haben, genauso wie er dem Tulani aufs Herz legt, in seiner Heimatstadt am Lande Menschen für Jesus zu erreichen. Aber glaubt ihr, dass Jesus große Dinge an kleinen Orten tun kann? Mit ganz normalen Leuten? Erwartet ihr das? Er hat die ganze Welt erreicht von Kapernaum aus. 5 seiner Jünger hat er in Kapernaum berufen und die haben dann in Folge die ganze Welt erreicht. Also wer weiß, was Gott tun kann. Ich finde es spannend, dass wir jetzt in Südafrika Teil sein dürfen von dem, was Gott da tun will. Von Grünstadt aus. Warum nicht? Durch seinen Dienst in Galiläa hat Jesus natürlich auch wieder alttestamentliche Prophetie erfüllt. Und zwar aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 8, Verse 23 bis Kapitel 9, Verse 1. Das lesen wir hier in den Versen 15 und 16. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt: Land Zebulun und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Ein paar Verse später in Jesaja lesen wir die Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesus, der Messias, ist Gottes Antwort auf Finsternis und Tod. Und das gilt auch noch für uns heute. In der Synagoge in Nazareth las Jesus auch aus dem Propheten Jesaja vor. Lukas 4, Vers 18, haben wir nicht notiert, wo es genau in Jesaja ist. Ich glaube, irgendwo in den 30er Kapiteln. Da hat Jesus vorgelesen: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Und dann hat Jesus gesagt: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. So fühlst du dich gefangen. In Sünden oder Süchten, schlechten Angewohnheiten, im Hamsterrad der Religion. Fühlst du dich blind? Fühlst du dich gottesfern? Keinen Ausweg sehend, ohne Sinn, Tod. Jesus ist die Antwort. Für ihn bist du geschaffen. Also lass dich mit ihm ein, lass dich durch ihn versöhnen mit Gott im Vater. Er ist gekommen, um dich zu befreien, um dich herauszuholen, um dich heimzuholen in das Haus des Vaters. Finsternis ist schlicht und einfach die Abwesenheit von Licht, oder? Wenn kein Licht da ist, dann ist es finster. Der Apostel Johannes sagt uns, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Also Finsternis ist die Konsequenz eines gottlosen Lebens. Aber Jesus hat gesagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Gemeinschaft mit Gott, Leben in Gemeinschaft mit Gott bis in Ewigkeit. Jesus ist das Licht. Jesus vertreibt die Dunkelheit. Licht vertreibt die Dunkelheit. Die Erfahrung machen wir jedes Mal, wenn wir das Licht anschalten, wenn es finster ist. Sobald Licht da ist, ist keine Finsternis mehr da. Und Licht ist was Wunderbares. Licht gibt Leben. Licht wärmt. Licht gibt Gesundheit, Licht schenkt uns Klarheit, wenn Licht ist, dann können wir sehen. Jesus ist das Licht. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben in Person und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also lebe nicht ohne Jesus, ein Leben ohne Jesus ist ein Leben in Finsternis und im Tod. Öffne ihm dein Herz. Lass ihn in dein Leben scheinen. Er ist das Licht des Lebens. Vers 17, und von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße. Heißt so viel wie, kehrt um, denkt um, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist genau die Fortsetzung von dem, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Das war seine Botschaft. Das Reich der Himmel ist dasselbe wie das Reich Gottes übrigens, die Herrschaft Gottes in den anderen Evangelien. Wie gesagt, Matthäus schreibt an Juden, die anderen Evangelisten haben vor allem an Heiden geschrieben. Die Juden haben den Namen Gottes nicht ausgesprochen vor Ehrfurcht und haben Gott durch Himmel ersetzt, den Ort, wo Gott thront. Also der verlorene Sohn in dem Gleichnis hat zum Beispiel gesagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Damit ist Gott gemeint. Jesus hat zu den jüdischen Leitern gesagt, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von den Menschen? Also gemeint, mit dem Reich der Himmel ist schlicht und einfach das Reich Gottes. Gott ist gemeint mit Himmel hier. Vielleicht hilft Matthäus den Menschen, den Juden seiner Zeit, damit auch die ein irdisches, politisches, messianisches Königreich erwartet haben, auch zu verstehen, dass es sich um ein geistliches, himmlisches Reich handelt. Beherrscht sein von Gott, egal wo du bist, wo immer du bist. Auch das ist ein Teil des Evangeliums, nicht nur die Befreiung, die Erlösung von unserer Schuld und Sünde, ist auch eine Einladung Gottes in seinem Reich zu leben, unter seiner Herrschaft zu leben. Gott ist ein König und er ladet uns ein, zu ihm zu gehören, mit ihm zu regieren. Und seine Herrschaft, wenn wir von ihm beherrscht sind, vom Heiligen Geist beherrscht sind, das macht uns wieder frei von aller anderen Herrschaft. Das macht uns frei von der Sklaverei der Sünde, macht uns frei von irdischen Süchten und Bindungen, die unser Leben so vermiesen und unsere Beziehungen oft so kaputt machen. Aber der erste Schritt ist Buße. Umkehr, umdenken. Umkehren von einem gottlosen Leben und Denken zu ihm. Von einem Leben in Selbstbestimmtheit und Selbstgenügsamkeit und Selbstverwirklichung, mein eigenes Reich bauen, das ist oft die größte Sklaverei. Umkehr zu ihm und seine Herrschaft. Also Jesus predigt hier nicht, geht in die Kirche. Darum geht es erstmal nicht. Zuerst bekehr dich. Das ist das Wichtige. Nicht religiös sein, sondern Bekehrung. Und dann such dir eine Kirche aus, wo das Wort Gottes gepredigt wird. Und wenn wir zu ihm umkehren und uns ihm anvertrauen, mit ihm leben, ihm nachfolgen, dann wird er unser Leben radikal verändern. So wie eine Metamorphose von einer Raupe zu einem Schmetterling. Und ich weiß das, weil er hat mein Leben verändert und ich bin so dankbar dafür. Also die Botschaft hier ist, ihr müsst euch ändern. Das ist auch nicht immer so populär, oder? Viele möchten gerne ja so ein bisschen Jesus haben, einen Retter haben, aber weiter ihr eigener Herr bleiben und eigentlich so weiterleben wie bisher ohne Jesus. Manche finden es sogar als Beleidigung, wenn du sagst, Gott kann dich ändern oder Gott will dich ändern. Das ist auch nicht politisch korrekt. Wir sehen leider in den Evangelien, dass viele Menschen Jesus abgelehnt haben. Manche, weil sie einfach religiös bleiben wollten. Andere, weil sie ihr eigener Herr bleiben wollten. Weil sie sich Jesus anders vorgestellt haben. Weil Jesus zu viel verlangt. Aber in Johannes Kapitel 1 wird uns gesagt, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wollten ihn nicht annehmen. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an, sein Volk. Dann heißt es im Vers 12, aber so viele ihn annahmen, denen gab er das Recht, das Vorrecht Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen, das heißt an seine Person, glauben. Und ich hoffe, dass du zu denen gehörst, die ihn aufgenommen haben. Und wenn nicht, hier was für einen besseren Tag gibt's als heute, das zu ändern, umzukehren, dich Jesus zuzuwenden, ihm dein Herz zu öffnen. Und nachdem Jesus Licht in unserem Leben geworden ist, nachdem wir Gemeinschaft mit ihm erleben und er uns anstrahlt, so wie die Sonne den Mond anstrahlt, der übrigens sein Licht nicht selber produzieren kann. Genauso strahlt Jesus uns an. Und dann fangen wir an, sein Licht zu reflektieren. Und Jesus hat uns, seinen Jüngern, gesagt, jetzt seid ihr das Licht der Welt. In Matthäus 5 wird er das sagen. Ihr seid das Licht der Welt. Also wir wollen uns nicht abschotten, nicht einmauern in irgendwelche Klostermauern, so ein heiliger Kuschelclub sein. Wir wollen auch nicht sündigen, aber wir wollen zu den Sündern gehen, an finstere Orte. Jesus, wie gesagt, von ihm wurde gesagt, er ist ein Freund der Sünder. Wir wollen Licht sein. Und wie können wir Licht sein? Jesus hat gesagt, eure guten Werke, wenn sie eure guten Werke sehen im Namen Jesu. Nicht gute Werke, um uns den Himmel zu verdienen, das hat Jesus schon für uns getan. Aber um den Himmel aus unserem Herzen auf diese Welt zu bringen, zu den Menschen, Zeugnis zu sein, ihn zu ehren. Zweitens, ein Jesus-ähnliches Leben. Gott ist Licht, er ist rein, er ist heilig, auch in diesem moralischen Sinn. Also wir wollen als seine Nachfolger nicht so nah wie möglich an der Welt leben. Wir müssen nicht überall mitmachen. Das dämpft unser Licht eigentlich. Es macht Menschen schwer, den Unterschied zu sehen zwischen den Christen und den Nichtchristen, wenn wir so leben wie alle anderen. Und dritter Punkt, wie wir Licht sein können, ist, wenn die Menschen sehen, dass er uns die Angst vor dem Tod nimmt. Und dass Menschen beobachten, wie er uns trägt in schwierigen Zeiten. Gottes Wille ist nicht mysteriös, ist nicht schwer. Jesus hat gesagt, lebe mit mir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, aber wenn ihr in mir bleibt, dann bringt er viel Frucht. Und dann sagt Jesus uns, Gottes Wille für dein Leben ist, liebe Gott und liebe die Menschen. Das ist es. Also nutz die täglichen Gelegenheiten zu lieben, Gutes zu tun. Ist nicht schwer. Und Jesus sagt, was ihr ihnen getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist wieder unser Gottesdienst. Und an dem Punkt machen wir Schluss. Okay? Das ist nicht zu lange wert. Lieber Vater, wir sind so dankbar, dass wir dich kennen dürfen. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns freizukaufen von unserer Entfremdung von Gott, von der Schuld, die uns von ihm trennt. Dass du uns in die Gemeinschaft rufst, in das Reich Gottes. Wie gesegnet sind wir, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und Vater, ich möchte beten, wenn hier irgendjemand noch ist, der noch kein Kind Gottes ist, dass du zu ihm sprichst, geistige Klarheit schenkst. Und Herr, ich bitte, dass du uns benutzt, Herr, dass wir Lichter sein können. Und ich danke dir für diese Gelegenheiten, die du uns schenkst, sogar bis Südafrika. Das ist wirklich schön. Und Portugal und wo wir sonst noch Gutes tun können. So segne uns, Herr, und gebrauche uns. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Und dazu segne euch unser wunderbarer Gott. Amen.